Herzlich willkommen beim Podcast Hospiz bewegt. Für alle, die Hospiz weiterdenken. Vom Hospiz Ulm. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Caroline Bayer, Bildungsreferentin der Ulmer Hospizakademie. Und ich spreche heute mit Martin Meyer über das Thema Trost zum Anfassen. Herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung heute an diesem sonnigen Ulmer Tag. Bin hergeradelt, noch ein bisschen außer Atem. Aber es ist eine Wonne, wenn die Sonne lacht und vom Frühling erzählt.
Das stimmt. Heute ist richtig schön. Ich würde dich jetzt am Anfang bitten, dass du dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellst.
Ja, ich bin Baujahr 71, wohne mit meiner Frau in Öpfingen, arbeite hier in Ulm, habe hier mein Atelier, meine Holzkunstwerkstatt. Mhm. Bin ein Lebenskünstler, aber weite Reise hinter mir, komme aus einem kleinen Dorf in der Memminger Ecke im Illertal, bin der zweitjüngste von 5 Kindern. Auf dem Bauernhof groß geworden, Vollbluthandwerker, habe nach der Hauptschule Industriemechaniker gelernt, danach Zivildienst gemacht und dann gemerkt, irgendwie das Metall ist recht, aber nicht so meine Passion und Inhalt meiner Vision und habe deshalb noch Schreiner gelernt. Und in diesen Jahren viel erlebt, was so die existenzielle Frage nach dem Sinn des Lebens in mir hat immer stärker laut werden lassen. Mhm. Und in meinem Suchen, es waren Todesfälle, 2 Cousinen durch Autounfälle, 3 bekannte Freunde durch Motorradunfälle. Und ich dachte mir damals schon, wie kann es sein, dass das Leben so unfertig, in Anführungsstrichen gelebt, einfach nur vorbei ist. Mhm. Das hat mich tief erschüttert und vor die Frage gestellt, ist das Leben in Raum und Zeit, im Hier und Jetzt, ist das alles oder gibt es da mehr? Ich bin wohl katholisch, christlich, sozialisiert, erzogen und aufgewachsen, aber das war ein Gedankenkonstrukt ohne Wurzeln. Mhm. Ja, und wie viele habe auch ich das in der Jugend dann über Bord geschmissen, weil ich wohl Fragen hatte an Gott, aber keine Antworten bekommen habe oder sie zumindest nicht wahrgenommen habe. Und in meinem Suchen, existenziellen Suchen damals, habe ich dann in der Bibel Antworten gefunden, die mich berührt haben, die auf diese inneren, tiefen Fragen eine nahrhafte Antwort geboten haben. So intensiv, dass ich gemerkt habe, da steckt eine ganze Welt und ein ganzes Weltbild und ein Menschenbild so kraftvoll dahinter, dass damit für mich Leben steht und fällt. Also gibt es mehr oder nicht? Ist aus und Schluss vorbei oder gibt es da eine Hoffnung auf ein großes Leben? Mhm. Und im mich da hinein lesen und suchen, habe ich so intensiv gefunden im christlichen Glauben, dass ich irgendwann beschlossen habe, 1996 Theologie zu studieren. Habe es dann auch gemacht auf dem 3. Bildungsweg nach meiner Schreinerausbildung. Und dann bin ich nicht in die Gemeindearbeit, sondern ich habe beschlossen, Mönch zu werden. Mhm. In einer karmelitischen Gemeinschaft in der Pfalz, in Landau, in Bad Burgzabern. War dort 3,5 Jahre, um das Studierte im Kopf abgespeicherte im Herzen zu begreifen.
Ja.
Und ein Stück weit auch zu wissen von innen her, wie sich Gott anfühlt, damit, wenn ich davon erzähle, dass ich dann einfach das auch greifbar machen kann für die Menschen. So. War sehr beeindruckende Zeit, weil wenn es außen still wird, wird es innen laut. Dann kommen die Stimmen und Stimmungen zu Wort, die so in uns sind. Und dieses Leben ora et labora in diesem Kloster hat mich ganz viel finden lassen. In mir, mich selber und Gott in mir. Bin dann wieder raus im Dezember 2003, war dann in unterschiedlichen Bereichen Gemeindearbeit, Telefonseelsorge, Jugendseelsorge, Krankenhausseelsorge und dann bin ich in der Schule gelandet als Religionslehrer und Schulseelsorger hier an einer Ulmer Berufsschule und habe in diesen Jahren immer auch geschreinert. In meiner alten
Leidenschaft. Da kommt die Leidenschaft wieder raus, genau.
In einer alten Leidenschaft nachgegangen und daraus entstand Impulse in Holz, rausholen, was drinsteckt, weil das gewachsene Leben im Holz ganz viel Weisheit beinhaltet. Wie geht Leben, wenn es Winter ist, wenn in der Erde mehr Steine als Erde sind und Pflanzen und Bäume trotzdem wachsen und sich arrangieren, diese Widerstände integrieren, Bruchstücke und Herausforderungen vom Wetter und dem Klima und was auch immer, so damit umgehen, dass was Einzigartiges, Schönes draus wird. Mhm. Ja. Und mit meiner Holzkunst versuche ich, Impulse anzubieten für Menschen, um von dieser Weisheit des Lebens zu erzählen.
Mhm. Und wie bist du, erzähl nochmal bitte kurz, wie wir jetzt in Kontakt gekommen sind. Wie bist du aufs Hospiz jetzt nochmal speziell gekommen?
Also ich war schon zweimal hier, habe schon viel gehört als Trauerredner und im Kontakt mit Menschen und Freunden vom Ulmer Hospiz. Und vor 2 Jahren rief mich eine alte Bekannte an aus meiner Gemeindearbeit, die Sonja, und hat gesagt, Martin, im Hospiz, da gibt es eine Akademie und eine Caroline Bayer, und die ist ganz emsig, und die hat mich gefragt, könntest du nicht einen Abend machen zum Thema Krankenhausseelsorge, Umgang mit Leid und mit Schicksalsschlägen. Und dann sagte sie, und dann dachte ich mir, da könnte es doch Sinn machen, meinen alten Freund Martin zu fragen mit seiner Holzkunst und seinen Impulsen, weil dann ist es nicht gar so kopflastig und so trocken. Und so saßen wir dann vor einem Jahr, eineinhalb Jahr, oben im Garten, bei Kaffee, und haben erzählt und was ausgebrütet, und daraus ist ein feiner, beeindruckender Weg und jetzt schon die zweite Veranstaltung rausgewachsen.
Genau, vielen Dank. So, was ist denn jetzt für dich Trost?
Das, was bleibt, wenn Menschen sterben, ist Trauer. Was zurückbleibt, wenn Menschen, die uns reich und ganz machen, die uns unendlich am Herzen liegen und kostbar sind, wenn die nicht mehr da sind, das ist eine große Leere, ein tiefer Schmerz, der mit zum größten Leid gehört, das wir Menschen erleben und in uns tragen. Und Trost sucht nach dieser Verbindung, die uns hilft zu spüren, dass dieser Mensch einzigartig ist, dass die Liebe uns mit ihm verbindet und dass er irgendwie vielleicht doch noch da ist. Mhm. Also Trauer ist der Schmerz und den Verlust, Trost ist die Brücke, um Verbundenheit zu fühlen.
Mhm. Und wann brauchen wir Menschen besonders viel Trost?
Es gibt eine Autorin, die heißt Vivian Dittmar, die hat viel geforscht und geschrieben zum Thema emotionale Intelligenz. Und eines ihrer Bücher heißt Gefühle und Emotionen, eine Gebrauchsanweisung. Mhm. Und darin beschreibt sie ganz verständlich, dass Gefühle in jeder Situation mitschwingen und entstehen, wenn wir Situationen erleben, die uns, oder starke Gefühle erleben, bei Situationen, die uns an unsere Grenzen, in Anführungsstrichen gesagt, bringen. Mhm. Also Wut, wenn etwas falsch ist, dann kommt das Gefühl und die Energie und die Kraft, mit diesem Wutgefühl diese Situation zu gestalten und es richtig zu machen. Und Trauer, wenn etwas falsch ist, weil uns etwas oder jemand genommen wird, und da liegt die Energie und die Kraft drin, in der Trauerkraft, die Situation anzunehmen. Also was ist Trost für mich? Oder wann entsteht Trauer? In Situationen, in denen uns etwas genommen wird, obwohl wir eigentlich nicht wollen, dass es fehlt. Mhm. Also das ist das Gefühl, das diesen Leerraum füllt.
Okay. Und wer oder was kann uns Trost spenden? Jetzt nochmal auch so ein bisschen allgemein gesprochen.
Beziehung ist ein ganz großer Trostspender, nicht für alle, aber für viele, wenn wir Menschen haben, die uns verstehen, Mitgefühl haben, die uns zuhören, die uns beschenken, uns Zeit schenken. Aber auch Dinge, die uns verbinden, gerade wenn Trauer entsteht, weil Menschen nicht mehr da sind und wir nach Verbindung suchen durch Trost, helfen uns Symbole, Bilder, alles, was uns erinnert und in Verbindung bringt mit diesen Menschen. Deshalb sind Friedhöfe auch voller Symbole, weil sie ein Ausdruck dieser Sehnsucht sind nach Verbundenheit mit diesen Menschen. Und darin auch, so mein Eindruck, das innere Bewusstsein und das Vertrauen liegt, dass so eine Katze, so ein Engel, so ein Kreuz, ein Blumenstrauß, dass das, was ich da vom Herzen her hineinlege, dass das ankommt dort bei meinem Liebsten.
Jetzt haben wir uns ja so grundsätzlich dem Thema Trost ein bisschen angenähert. Jetzt würde ich gern zum eigentlichen Thema unserer heutigen Folge kommen. Und zwar, was ist denn jetzt genau Trost zum Anfassen?
Eigentlich sind es Dinge, die mich in Berührung bringen mit meiner Trauer und mir helfen, dass diese Trauer leichter wird, weil ich das, was ich betraue oder betrauere oder den Menschen, um den ich trauere, ein bisschen fühlen kann. Also was für mich ist das Beispiel vom Essen ziemlich wertvoll. Ich kann über Essen nachdenken, aber das macht mich nicht satt. Ich muss essen, damit ich satt werde und weiß, wie Essen schmeckt. Ich kann über Menschen nachdenken, die nicht mehr da sind. Das macht mich nicht satt in meiner Trauer. Ich brauche, und das macht unser Miteinander ja so kostbar, ich brauche Menschen, die mir nahe sind und die ich liebe, bei mir. Ich muss sie sehen, hören, riechen, spüren, mit ihnen Zeit verbringen, Zeit füllen. Diese Beziehung, das ist das, was unser Leben letztlich unendlich reich und kostbar macht. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann entsteht da ein Vakuum. Und das zieht mich förmlich hin, nach Berührungspunkten zu suchen. Und Trost zum Anfassen sind für mich solche Berührungspunkte. Das kann ein Handschmeichler sein, das kann ein Bild sein, ein Ring sein, etwas, das dieser Person ganz wichtig war, ein Kleidungsstück. Ganz viel von dem, was bleibt vom Leben eines Menschen, mit dem ich das Leben geteilt habe.
Und wie entstehen jetzt deine Trostspender zum Anfassen?
Das hat längere Geschichte, die eigentlich angefangen hat. Damals kam ein Schüler zu mir als Schulseelsorger und sagte, dass seine Freundin im Sterben liegt. Die hatte mit 11 eine Lungenentzündung, hat sich dadurch ein Virus eingefangen, der sich aufs Herz geschlagen hat. Das hat so in Mitleidenschaft gezogen, hatte, dass sie mit 12 eine Herztransplantation brauchte. Es hat auch geklappt, war gut. Und mit 22 war sie wieder auf der Empfängerliste und bekam dann Krebs. Und das in Summe war zu viel, sodass sie dann im November verstarb. Und dann kam die Frage, ob ich die Trauerfeier machen würde. Ich sagte ja. Und dann war die Frage, du bist doch Schweiner, kannst du nicht auch eine Urne machen? Und habe gesagt, ja klar. Und habe mich dann informiert und überlegt und geschaut und habe dann beschlossen, dass ich aus einem Holzblock, da säge ich den Deckel ab und dann bohre ich mit einer Bohrkrone, die aussieht wie ein Glas, umgedrehtes Glas oder wie ein Steckdosenbohrer. Bohre ich dann sozusagen ganz durch, mache den Deckel wieder drauf unten am Boden und dann habe ich aus dem Innern so einen Zylinder als Abfallstück.
Ja.
In Anführungsstrichen Abfallstück. Genau. Weil ich daraus damals dann ein Herz modelliert habe für die Eltern daheim. Und daraus ist die Idee, die Holzurne mit Erinnerungsstück entstanden. Das ist jetzt eine weite Reise auf deine Frage, aber diese Erinnerungsstücke aus dem Herzen der Urne, das ist sozusagen die Geburtsstunde damals gewesen und die Idee heute, weil dort, wo dann die Asche ist des Verstorbenen, die dann beerdigt wird, in die Erde hineingelegt wird, von dort habe ich etwas, das ich anfassend berühren kann. Vom winzig kleinen Herzen über einen Engel, Kugel, einen Ring, Lebensbaum, was auch immer, klein, groß, ein Stück, 10 Stücke, egal, mit diesem besonderen Wert, dass es diese Verbindung schafft zu dem Menschen, der nicht mehr so da ist, wie ich ihn gern da hätte.
Und warum ist es jetzt deiner Meinung nach wichtig,
zu trauern und sich auch auf der anderen Seite diese Trostspender zu suchen?
Trauer ist ein bisschen wie die Wolken am Himmel. Die ziehen ihren Weg und wenn sie ihre Regentropfen nicht loslassen, dann werden sie nicht leichter. Dann hängen sie irgendwo an einem Bergmassiv und warten, ja, bis noch mehr und noch mehr und noch mehr Regentropfen dazukommen und irgendwann wird es zu schwer. Und wenn die Trauerwolke innen sich aussegnet, dann wird der Weg und der Blick zum Himmel frei und man sieht das Blau und die Weite des Universums. Und die Trauer ist eine natürliche, normale, auch wichtige Reaktion. Mhm. Hans-Jörg Znoe, Psychologieprofessor aus Bern, sagt, Trauer ist der Preis für die Liebe. Mhm. Also jede Träne geweint im Herzen oder auch ganz real erzählt von Liebe und Verbundenheit. Und wenn die Trauer nicht fließt, dann hängt diese Trauerregenwolke über unserem Herzen und kommt nicht weiter. Mhm. Da ist viel Bewegung drin und auch viel Weisheit. Ich war 2014 für einige Zeit im Rekollektio-Haus in Münster-Schwarzach bei Anselm Grün. Mhm. Und bei den Benediktinern dort gibt es einen Künstlerpater, der heißt Meinrad Dufner. Mhm. Und den Pater Meinrad, den habe ich besucht in seinem Atelier.
Ja.
Und habe mir erzählen lassen, ist ein unglaublich lebendiger, energievoller Mensch und Mönch. Ganz bodenständig und mit einer eigenen Sprache. Und dann haben wir so geredet und ich habe erzählt und er hat gefragt. Und irgendwann sagt er dann, gerade wo es um das Thema Trauer ging, die Seele weiß. Sage ich, wie, die Seele weiß? Sagt er, ja, die Seele ist so weise, dass sie den Weg weiß, der uns durch die Trauer führt. Die Trauerforschung sagt, dass 8 von 10 Menschen intuitiv gesund trauern. Das heißt, wenn unsere Seele, unser Herz, unser Inneres heute weint um mhm. jemanden, dann ist es heute gut. Und dann ist es gut, dieser Trauer angemessen Raum zu verschaffen und sich auch von diesen inneren Impulsen leiten zu lassen. Mhm. Ist gut, jemanden anzurufen, auf den Friedhof zu gehen, da kannst du Erz entzünden. Oder wenn ich dann halt auch was habe, das ich in die Hand nehmen kann, in die Hosentasche packen kann, berühren kann, dann tut es der Trauer sehr gut, weil sie einen Ort hat, mhm. einen Trostort.
Vielleicht kannst du uns jetzt noch mal in ein paar konkrete Situationen mitnehmen, die dir so in Erinnerung geblieben sind, also wie so besondere Trostspender zum Anfassen bei dir entstanden sind und ja, was du da schon alles geschaffen hast sozusagen.
Eigentlich der Anfang dieser Geschichte, damals mit der jungen Frau, das, was als Erinnerungsstück, als Trostspender damals entstanden ist, steht immer noch bei den Eltern daheim. Mhm. Wir sind mittlerweile befreundet, sehen uns und hören uns regelmäßig und immer wieder mhm. erzählen sie von dem Herzen, das ich damals gestaltet habe. Mhm. Neulich war eine Familie bei mir, mhm. die meine Frau und ich, wir kennen sie aus dem Gemeindekontext. Und von dieser Familie ist die Tochter mit 12 Jahren, die körperlich und geistig behindert war, verstorben, plötzlich mhm. jäh aus dem Leben gerissen. Erdbestattung und wir wollten der Familie etwas Gutes tun und haben ihr dann angeboten, Erinnerungsstücke und Handschmeichler zu gestalten, von denen sie sozusagen, wenn man sich vorstellt, so ein Engelherz oder ein Schmetterling, mhm. von denen es nicht nur eins gibt für jedes Kind und die Eltern und Oma und Opa, sondern 2. Mhm. Also keine ohne, sondern die waren dann da zu 7 und es gab dann 9 Erinnerungsstücke und davon 7 verschiedene, vom Delfin über den Schmetterling mhm. und Herz und Kreuz und immer 2. Also entweder aus einer Scheibe ausgesägt
ja.
oder ein Symbol, das dann in der Mitte durchgesägt war. Mhm. Und dann war das quasi eine Passung, ein Stück, mhm. aber 2. Mhm. Und bei der Beerdigung haben dann alle ein Stück in das Grab gelegt, dass es die Schwester und die Tochter und das Enkelkind begleitet und ganz nah bei ihr ist. Und das andere Stück, das blieb bei ihnen.
Mhm. Ja. Toll. Ja, das berührt einen. Also allein das Hören.
Und es kommen auch immer mehr Menschen schon zu Lebzeiten zu mir. Ich denke da an eine Frau, Anfang 60, die anrief und sagte, Herr Meier, ich habe von Ihnen gelesen und mir geht es nicht wirklich gut. Ich bin schwer krebskrank und ich würde gern kommen und jetzt schon vorsorgen, weil Vorsorge ist Fürsorge. Und, mit meinem Mann. Und dann kam sie und wir haben uns zusammengesetzt. Und der Mann, Ingenieur, eher so ein bisschen zurückhaltend, trocken. Wir haben dann geredet und die Frau hat erzählt und irgendwann sagte der Mann, ich bin zwar noch jung, Anfang 60, aber ich könnte ja auch schon eine Urne so dazu nehmen.
Ja. Okay, so. Ja.
Und letztlich ist es dann so geworden, jeder hat erzählt so von seinem Leben, seinen Lebensträumen, seinen Schmerzen, seinen Fragen. Und dann ergaben sich daraus 3 Erinnerungsstücke. Mhm. Ein Engel mit einem, dort wo der Kopf ist, mit einem roten Lichtpunkt. In Epoxidharz gieße ich das aus und mache Farbpigmente rein. In einem Rot, das die Frau als Jacke schon anhatte und das ihre Lieblingsfarbe war. Ja. Und dazu ein Lebensbaum und ein Herz, die sich so an den Engel anschmiegen. In Fußnote gesagt, ganz viele Ideen für meine Erinnerungsstücke, ganz, ganz viele entstehen einfach von Menschen, die kommen und Ideen haben und dann
so im
erzählen.
Austausch.
Ganz genau, so. Und damals war es dann so, das war auch neu, dieses Ensemble, das aus den 2 Urnen und das ist ziemlich gut gelungen. Und die Frau ist dann 4 Wochen später tatsächlich verstorben. Ja, das war tragisch, schwer und doch berührend schön. Ja.
Schön.
Und ich könnte viele Geschichten erzählen, wenn ich so auf die Frage in mich hineingucke. Vor 1,5 Jahren, sind schon über 2 Jahre, da war ich bei einem jungen Mann, 39, der auch anrief und erzählte, er hat schwer Krebs und hätte gern, dass ich die Beerdigung mache und eine Urne und ein Erinnerungsstück für ihn und seine Frau. Und dann war ich dort und dann haben wir geredet. Und ich habe ihn gefragt, auch so nach seiner Hoffnung. Und dann war die Antwort kurz und klar, Rummisch, Ende, gibt's nichts, fertig.
Okay.
Es hat mich berührt, weil ich dachte, ja, es geht, glaube ich, vielen so. Es ist auch so, dass man das, was da und ob da und so, vielleicht was kommt, kann man ja nicht beweisen.
So ist es, ja.
Aber also für mich als Theologe und als glaubenden Menschen, der seit 35 Jahren sucht, gibt es in der Schöpfung Hinweise, viele Hinweise auf den Schöpfer. Also das, was ist, erzählt von dem, der alles ins Leben gegeben hat vielleicht oder geliebt hat oder wie auch immer. Also ich habe da ein großes Bewusstsein von einem großen göttlichen Du hinter Raum und Zeit und davon erzähle ich auch. Eher in weiten, freien Worten, versuche ich zumindest, und das habe ich damals auch gemacht.
Ja.
Ja. Und der junge Mann hat auch gefragt und hat auch erzählt und auch letztlich von seinem Wunsch, wie schön wäre es, wenn es irgendwie so wäre. Und ich habe dann diese Urne und das Erinnerungsstück gemacht damals. Und als es fertig war, an diesem Abend, weiß ich noch, war ein Schmetterling in der Werkstatt. Es war November und ich dachte mir, oha, ja gut, Schmetterlinge, die suchen jetzt das Warme, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber in dem Moment kam mir der Gedanke an diesen jungen Mann und habe dann erfahren, dass er an diesem Nachmittag verstorben war.
Das und ist ganz arg spannend. Ich muss da jetzt kurz einhaken, weil wir gerade in unserem Hundbrief auch an dem arbeiten. Der wird im Sommer dann erscheinen. Und da gibt es einen großen Artikel zum Thema Schmetterlinge. Weil das, so viel kann ich ja schon verraten. Rund um die Welt gibt es Geschichten und Überlegungen zu den Schmetterlingen, die eben als Todesboten oder Lebensboten gesehen werden. Also ganz spannend, musste ich jetzt kurz ergänzen, weil wir da gerade aktuell eben auch dran sitzen.
Und seit uralter Zeit Symbol für Verwandlung und Leben sind.
Mhm, also genau.
Nicht der Kokon ist das Ende, sondern die Freiheit. Ja, von Lao Tse kommt ja dieses Wort, was die Raupe Ende der Welt nennt der Rest der Welt Schmetterling. Mhm. Und damals bei diesem jungen Mann war es dann so, ich war dann bei seiner Frau und seiner Familie zum Trauergespräch. Und dann sagte sie unter vier Augen, weißt du Martin, kurz bevor er gestorben ist, hat er gesagt, vielleicht gibt es ja doch was. Ich spüre da irgendwie was und ich kann es nicht in Worte fassen, aber vielleicht gibt es ja doch was.
Vielen Dank. Ich würde jetzt mal zusammenfassen, was ich von unserem Gespräch mitnehme und du darfst dann gerne noch ergänzen, wenn dir noch was fehlen sollte. Ich finde, du hast ein paar sehr schöne Bilder zum Thema Trauer und Trost uns mitgegeben. Was mir so hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall die Trauerkraft. Also, dass aus dieser Trauer auch eine Energie entsteht, wieder in den Trost zu gehen sozusagen, Trost zu finden. Dann das Bild von den Wolken, die eben so ziehen und wenn dann das sozusagen abgeregnet hat im Inneren, dann kann man wieder den blauen Himmel sehen, dann gibt einem das Trost. Und die Trauer, die fühlt so den Verlust und der Trost geht in die Verbindung. Und diese Verbindung kann man eben auf unterschiedliche Art und Weise aufbauen. Ich denke, die Natur ist für viele ja auch so eine Inspiration, wo man viele Verbindungen vielleicht wieder herstellen kann, wenn man die Sinneseindrücke eben Erinnerungen dann wachrufen. Wir haben jetzt aber auch von ganz konkreten Trost zum Anfassen, Trostspendern gesprochen. Du hast gesagt, ein Kleidungsstück, ein Handschmeichel, es kann alles Mögliche sein, ein Foto, wie auch immer. Oder eben die Trostspender, die du jetzt speziell eben herstellst, erarbeitest mit den Menschen, die einen möchten, die eben aus der Urne, aus dem Innersten der Urne. Oder ich fand auch das Beispiel mit dem Sarg sehr schön. Also es geht sozusagen auch bei einer Erdbestattung, dass man sich diese doppelten Erinnerungsstücke dann einen für sich behalten kann und einem dem Toten mitgibt und dadurch eben wieder so eine Verbindung herstellt. Diese Verbindung wieder aufzubauen, auch nach dem Verlust, das war, finde ich, schon auch so ein zentraler Gedanke, den wir jetzt so verfolgt haben. Genau, die Trauer ist der Preis der Liebe und die Trauer ist so eine Gefühlskraft sozusagen. Das ist auch noch bei mir geblieben und ja, du hast uns ganz viele tolle Beispiele genannt, wie Menschen dann auch in so einem schweren Verlust Trost finden können. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, diese Hoffnung, die da einfach drin steckt.
Ja, die vielleicht von meiner Seite noch eine Abschluss-Trostperspektive. Mhm. Wenn ich Trauerfeiern halte oder auch wenn Menschen mich in meinem Atelier besuchen, dann sage ich gerne und immer wieder, die Klänge der Natur sind wie die Melodie der Ewigkeit. Mhm. Das kam mir irgendwann, als ich bei einer Trauerfeier im Frühling auf dem Friedhof stand und nachgespürt, nachgedacht habe, im Reden und Dasein, dachte ich, Mensch, die Natur ist so voller Himmelsklänge. Mhm. Ja. Die Klänge der Natur sind wie die Melodie der Ewigkeit. Diese Farben, gerade jetzt im Frühling, diese Formen, dieses Licht, diese Düfte, das Singen der Vögel. Und ich glaube, dass das auch Trost zum Anfassen ist, die viel tiefer geht. Ein Trost, der der unserer Seele Nahrung gibt und unseren inneren Trauerwolken, glaube ich, einen ganz wertvollen Horizont gibt, um zu fühlen, es ist gut, was ich fühle. Und das ist nicht alles, sondern das ist ein Weg. Diese Lichtklänge, die erzählen, glaube ich, schon auch viel von den Menschen, die nicht mehr so da sind, wie wir sie gern da hätten. Schaffen Verbindung. Und es ist sehr einzigartig, glaube ich, diese Klänge der Natur, diese Melodien der Ewigkeit, die da drin stecken.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.